Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin. Direkt aus der schönsten Stadt der Welt. Hier ist für Sie Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk.
Herzlich willkommen beim Podcast Hamburg schnackt des Tourismusverbandes Hamburg. Mein Name ist Wolfgang Reike, ich bin Vorsitzender des Verbandes und heute im Studio begrüße ich ganz herzlich Marlies Hett. Marlies Hett war oder ist Inhaberin von Madison, dem Hotel am Baumwall, Gruner und Jahr und Michel in dem Dreieck. Hallo Marlies Hett.
Hallo.
Schön, dass Sie oder du heute hier bist. Du bist ja schon ewig im Geschäft und ich habe gelesen, dass deine Eltern schon mit Gastronomie sozusagen losgelegt haben und du eigentlich von Kindesbeinen an mit der Gastgeberrolle vertraut war. Ist das so?
Ja, es ist so. Ich bin ja geboren in einem Dorf, Ankerbrügge.
Bei Oldenburg ist das.
Bei Oldenburg ist das. Wir waren 7 Kinder zu Hause und da hieß es schon früh mit einem Lebensmittelgeschäft und einer Gastwirtschaft und das hieß schon ganz früh, komm, in der Wirtschaft stehen Leute, du musst raus bedienen mit. Und mir wurde schon mit 8 Jahren, 9 Jahren, konnte ich super Bier zapfen, Aschenbecher immer sauber machen. Und zwar auch dann im Lebensmittelgeschäft Bonbons verkaufen und überhaupt verkaufen. Sehr früh bin ich.
Bier und Aschenbecher durfte man damals noch mit 8 Jahren auch anfassen.
Ja, durfte.
Du bist mit 5 Brüdern, glaube ich, groß geworden.
Richtig, ne? Und einer Schwester.
Und einer Schwester und das prägt natürlich auch.
Das prägt sehr. Das war gleich dann mein Berufswunsch auch nach der Schule, wo ich keine Lust mehr hatte, nach der mittleren Reife, dass für mich nur der Beruf Gastronomie in Frage kam. Ich wollte erst Köchin werden, dann aber hat mich einer umgeschwenkt, hat gesagt, du hast ja mittlere Reife, dann kannst du auch eine kaufmännische Lehre machen. Und ich war damals in Münster in Westfalen der erste kaufmännische Hotelkaufmann. Mhm. Dann wurde der Beruf gerade neu. Das war 1959 war das. Und da war der Beruf neu in Münster. Da war ich einer der ersten Hotelkaufleute, die die Lehre machten.
Und dann warst du auch noch im Ausland, also in Amerika, ja, habe ich gelesen, mehrmals.
Ja, kurz nach der Lehre, gleich nach 3 Jahren Lehre, bin ich sofort nach Amerika. Ich hatte das große Glück, dass ich Onkel und Tante dort hatte, die für mich gebürgt haben. Du musstest ja am Bürgen haben. Mhm. Und dann habe ich innerhalb kurzer Zeit hier im Hamburger Konsulat mein Visum gekriegt und ich konnte arbeiten, ich konnte einwandern. Bin dann gleich 3 Monate nach meiner Lehre, hatte mir erst ein bisschen Geld noch verdient, damit ich die Überfahrt bezahlen konnte.
Bist du gefahren oder geflogen?
Nein, nicht geflogen, das war damals noch nicht. Ja. Das war 62, bin Klar. ich nach Amerika, da ist man mit dem Schiff gefahren. Okay. C-Deck für 862 Mark war die Überfahrt.
Ganz tief unten im Schiffsrumpf wahrscheinlich.
Richtig, die Kabine teilen, C-Deck natürlich.
Ja.
Und, aber es war witzig, weil sehr viele Ausländer, die in Amerika auswandern.
Damals wanderten ja doch ganz viele aus. Ne? Aber du wolltest von vornherein wieder zurück, oder?
Ja. Nee, ich wollte schon arbeiten in Amerika. Es ging mir darum, ich wollte ein Jahr bleiben, Englisch lernen. Und natürlich musste ich mein Geld verdienen. Ich hatte ja kein Geld mitgekriegt, also musste ich da arbeiten und das wollte ich auch. Bin dann.
Wie lange warst du?
Ich war 1,5 Jahre das erste Mal da.
Da kommt der Nachname her.
Ja. Und bin dann. Ja, genau, daher der Nachname. Und dann bin ich aber aus Berufsgründen, habe ich gesagt, ich muss Französisch noch lernen. Ich gehe zurück und ich gehe nach Frankreich, um Französisch zu lernen, weil ich immer an meinen Beruf gedacht habe. Ich wollte ja Karriere machen, antworten.
Ja.
Dann war ich in Frankreich ein Jahr und dann war ich 1 Jahr in der Schweiz. Aber die Liebe war zu groß. Er hat mir schon geschrieben und mir auch Zigaretten geschickt aus Amerika. Und dann bin ich wieder zurück nach Amerika und dann aber nach Kalifornien gegangen. Und war dann in Kalifornien und habe dort als Servierin gearbeitet, in verschiedenen Positionen. In einem Steakhouse lange Jahre gearbeitet oder dann auch bei Holiday Inn an der Kasse gearbeitet. Ich hatte immer 3 Jobs in Amerika. Es ging mir ums Geld zu verdienen und der Abo sammeln. Es war ein schöner.
Und dann bist du gleich nach Hamburg gegangen? Oder?
Nee, dann bin ich wieder zurück und habe erstmal in Deutschland gearbeitet, aber dann habe ich doch geheiratet, bin nach Amerika zurück und mich dort wollten wir uns selbstständig machen. Und dann hatte mein Bruder schon das erste Blockhaus in der Dorotheenstraße eröffnet. Und da fragte er damals, willst du nicht mitmachen? Ich sage, nee, Eugen, ich gehe nach Amerika und heirate Art. Und so, dann schrieben wir uns aber immer. Und wir suchten in Amerika auch einen Standort, eine Gastronomie. Mein Mann, der erstorben ist, schon, der war Bartender. Und wir suchten eine Gastronomie für uns, wo wir ihn selbstständig machen. Und Eugen schrieb dann immer, Mensch, das läuft gut, ich überlege, einen zweiten Betrieb anzumieten, Rinnelhof. Kommt doch nach Deutschland. Und dann könnt ihr erstmal im Blockhaus arbeiten und hier was suchen. Die Chancen in Deutschland sind groß. Und dann haben wir gesagt, gut, wir kommen. Ich habe Heimweh, meine Mutter lebte noch, meine ganzen Familie war hier. Und dann sind wir nach Deutschland 1971 gekommen, Blockhaus Grindelow begonnen, was sehr dilettantisch geführt war zu der Zeit, muss ich echt sagen. Mein Bruder war nie der Praktische, der war mehr
der Visionär.
Mit Brauereien handelt. Dann sind wir eingestiegen im Blockhaus Grindelow. Durch meine Erfahrung im Steakhouse in Amerika war mir gleich aufgegangen, die Steakmesser waren nicht geschliffen, die waren stumpf, da kannst du ja kein Steak verkaufen. Und dieser Leitwand, es war alles dilettantisch, Reklamationsverhalten, kannte keinen. So, dann habe ich mich richtig reingesteuert und nach 3 Monaten hatten wir den Umsatz verdreifacht. Und dann sagt mein Bruder, willst du nicht doch dabei bleiben bei Blockhaus? Wir haben jetzt mehrere Angebote, das kann ich nur machen, wenn du da bleibst. Ja, so ging die Erfolgsgeschichte.
Du warst ganz lange da, habe ich gelesen, über 20 Jahre beim Blockhaus.
Ich habe sehr hart gearbeitet.
Ja, und das ist ja auch eine super Erfolgsgeschichte. Und ist es ja bis heute geblieben. Also das Blockhaus ist ja immer noch Renommee und hat sehr viel Erfolg.
Ich habe systematisiert das Blockhaus. Ich konnte, wie das vierte, fünfte Blockhaus kam, ich kam dann in einem Haus, da war nichts mehr standardmäßig wie dem anderen. Und da habe ich gesagt, ich schaffe das sonst nicht, meine Arbeit. Ich muss alles systematisieren. Dann bin ich angefangen, mit Handbüchern zu schreiben, genau aufgezeichnet, wie die Bestecke liegen, was auf dem Tisch liegt. Alles aufgeschrieben. Und jeder hat so ein Handbuch gekriegt, wie Reklamationsverhalten. Wie verhalte ich mich bei Reklamationen? Das kannten die alle in Deutschland nicht, die Kellner. Die wollten große Stationen haben, die wollten nicht gastgerecht sein. Und das habe ich Tag und Nacht reingeprügelt, Standard gesetzt.
Es hat ja sehr geklappt und der Erfolg gibt dir ja auch recht. Aber dann hast du ein Hotel aufgemacht. Ne?
Nach 20 Jahren Blockhaus habe ich gedacht, not eigenes wäre aber auch ein nicht immer von einem aus zum anderen rasen, lieber einen Standpunkt. Und habe dann das Madison Hotel. Da war ich schon über 50.
Und das war auch, oder ist ja auch immer noch ein Erfolg. Es gibt ja auch ein besonderes Konzept dahinter, ne, wenn ich das richtig sehe.
Genau. Ja, für Langzeitwohnen war damals das Konzept, weil wir die Genehmigung nicht kriegten für ein Hotel, weil das Grundstück wurde vergeben, für Wohnraum schaffen. Habe ich immer gesagt, Madison mit Hotel, ähnlichem Service für länger wohnen. Und bin dann aber gleich erfolgreich geworden, 93 war das hier. Mit Langzeitgästen, 30-40% Langzeitgäste am Anfang. Und dann nach und nach wurde es mehr mit kurzfristigen und dann haben wir ein bisschen umgeschwenkt. Und heute sind wir beides ja. Also wir haben einen Schnitt von 5% noch, die länger wohnen. Sehr viele Schauspieler würden in Madison. Seit 30 Jahren.
Ja, ich kenne es nur daher, die Investoren der damaligen Collarliner-Reeder, die Finnen, die waren auch immer sehr gerne und waren immer so traurig, wenn sie kein Zimmer gekriegt haben, weil da war eine Küche dabei und so. Ne? Das war ja ganz.
Ja.
Oder ja, war ja auch innovativ.
Also, 35 Quadratmeter.
Also tolles Zimmer und ich finde auch tolles Konzept, das hat mir immer gut gefallen. Auch das war ein Erfolg. Jetzt mal von deiner Lebensgeschichte so ein bisschen weg auf Hamburg. Wie hast du Hamburg so in den 70er Jahren erlebt und wie hat sich das auch vielleicht so ein bisschen verändert in der ganzen Zeit, also in der Blockhauszeit oder auch in der Medicine-Zeit.
Ja, wir haben ja, viel mit der Huber zusammengearbeitet. Ich war auch meistens mit in den Ausschüssen für die Löhne und so weiter. Und ich weiß noch, dass wir im Blockhaus, Eugen und ich, zum ersten Mal durchgesetzt haben, eine 5-Tage-Woche. Das war damals immer noch 6-Tage-Woche in Hamburg. Und wir haben gesagt, unsere Köche müssen so hart arbeiten und alle. Wir wollen eine 6-Tage-Woche. Und damals war es ja noch festgehalten, dass sie ein Gehalt kriegten. Und wir haben dann auch umgestellt auf Stundenlohn im Blockhaus. Und um das gerechter zu machen, und jeder konnte mehr arbeiten, wenn er wollte, wurde er ja entlohnt am Ende des Monats. Aber wir haben die Möglichkeit allen gegeben, 5 Tage nun zu arbeiten. Und haben damals das gleiche Geld weiterverdient. Wir waren da Vorreiter. Es hat keiner so mitmachen wollen.
Man sagt ja heute noch, dass in der Gastronomie und Hotellerie viele relativ schlecht bezahlt werden. Ist das immer noch so nach deiner Meinung oder hat sich das mittlerweile?
Nein, jetzt hat sich's reguliert.
Ja, schon.
Wieder im neuen Tarif. Jetzt denke ich.
Aber es hat sich noch nicht ganz rumgesprochen, ne? Also die. Ja?
Doch, wir müssen.
Ja, ja, ich meine, aber jetzt wegen ja. Personalmangel oder so. Es,
so.
Ja, die Löhne noch immer so ein bisschen schlecht angesehen werden.
Ja, sind sie aber nicht mehr. Ich finde, es haut hin. Bloß, was die Regierung will, dass wir einen festen Stundenlohn, also 15 Euro Mindestgehalt machen, das geht nicht. Man kann nicht 15 Euro jemand zahlen, der kommt und nie ein Zimmer geputzt hat, kein Wort Deutsch kennt. Die stehen vor dir mit dem Handy, sollst dann übersetzen im Handy, was du denen sagen willst. Und solche Leute sollen dann gleich 15 Euro bekommen, Mindestlohn 15 Euro.
Ja, da müsste es vielleicht Übergangszeiten geben oder Eingliederungszeiten oder solche Sachen.
Ja, müsste es geben, die Eingliederungszeit. Ich bin bestimmt bereit, nach einem halben Jahr, wenn die ihre Arbeit richtig machen und so weiter, das zu zahlen.
Wie siehst du denn Hamburg? Wie hat sich denn Hamburg in dieser Zeit verändert? Also, ich will jetzt nicht bis in die 70er Jahre zurückgehen, aber sagen wir mal, seit der Jahrtausendwende und auch seit Corona hat sich ja auch sehr vieles geändert.
Ja, Hamburg ist Booming Town, aber mit Touristen jede Menge. Ich habe ja im Hotel das Problem, keinen guten Zimmerpreis zu bekommen, da wir ja nur Touristen haben. Uns fehlen ja Messen. So jetzt so ein kleiner Kongress, Ärztekongress, bringt natürlich gleich was, dass du höhere Preise kriegst. Aber sonst Hamburg ist ja mit die preiswerteste Stadt von den
Hotels. Das hat sich auch noch nicht rumgesprochen. Ne? Das ist, ist auf jeden
Fall. Ist so, ist preiswert. Also wir sind keine Weltstadt. Ich weiß ja, in der Weltstadt bist du viel mehr. Wir sind zwar ein Dorf, aber wir können trotzdem mehr Geld für die Zimmer kriegen. Aber bekommen wir nicht, da wir nicht genug Messen anbieten und nicht genug Conventions haben. Also
Geschäftsreisen sind ganz wichtig. Das hat sich ja auch seit Corona ein bisschen geändert, dass durch Corona ja viel Homeoffice gemacht wird. Viele fahren nicht mehr in andere Städte oder sparen sich das. Das macht sich natürlich auch in den Hotels entsprechend bemerkbar. Und das wird noch nicht kompensiert durch Messen oder Kongresse oder so, da müsste mehr passieren, nach deiner Meinung.
Ja, viel mehr. Aber wir kriegen ja aber jeden Tag neue Billighotels dazu. Das ist ja auch noch das Problem. Dann willst du mehr Geld nehmen, weil das Hotel es wert ist. Aber du kriegst es nicht durch, weil die Konkurrenz rundherum mit den vielen Hotels sehr preiswert.
Also das hat sich in den letzten Jahren auch verschärft. Was müsste Hamburg machen, damit das anders wird, wie hier.
Ja, wirklich, mehr, am besten mehr Kongresse ranziehen. Also Messen, aber wir sind zu spät dran. Wir haben geschlafen die ganzen Jahre. Die Messen sind vergeben.
Ja, und viele Kongresse werden eingezogen von anderen Städten, die halt auch noch Geld geben, ne? Und mitbieten. Und Hamburg da ja jetzt erst sehr zögerlich mitgezogen hat, der Zögerlichkeit in der Mitte.
Ja, ist das schon, wenn du den Flughafen siehst, reizt das ja auch nicht, nach Hamburg zu kommen.
Ja, die verschiedenen Anbieter, also ich glaube, der Flughafen ist in Ordnung, aber wir können andere Strecken haben. Ne? Also das wäre natürlich ganz toll.
Ja.
Aber ich glaube, das ist für Hamburg auch so ein bisschen vorbei und das ist so ein bisschen an uns vorbeigegangen. Dadurch, dass München ja auch sehr aufgeholt hat und einen neuen Flughafen gebaut hat, das, glaube ich, ist für Hamburg auch, oder da ist Hamburg zu spät gekommen.
Wir sind im Allen zu spät.
Ja, das kann ich jetzt ganz schlecht kommentieren. Aber also, wenn du sagst, wir sind vor allem ein bisschen zu spät, was müsste Hamburg außerdem vielleicht noch tun? Also wo müsste Hamburg noch ein paar Kohlen auflegen?
Also ich ärgere mich immer, dass wenn er in der Messe in Hamburg ist, so in Internorga, dass es da keinen Bus gibt, der die Internorga-Gäste hin und her. Wir bezahlen ja selber den Bus zu Internorga, haben wir selber einen Bus, der morgens unsere Gäste hinfährt und abends zweimal zurück von der Messe fährt. Warum wird das nicht von Hamburg Tourismus bezahlt, frage ich mich.
Ja, das ist vor einigen Jahren abgebrochen.
Und so noch mehr, das Ganze, dass das Messe besser wird für die Messebesucher. Da stehst du abends, wenn die Messe zu Ende ist, wenn mal eine ist. Die Schlange.
Stimmt, und mit dem Auto kommt man auch nicht mehr durch. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Also das ist schon ziemlich chaotisch. Aber dieser Messe-Shuttle oder so, der fehlt wirklich. Also in allen anderen Städten gibt es das ja. Hamburg hat das aus welchen Gründen auch immer irgendwie mal eingestellt und es ist nicht wieder belebt worden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind schon wieder am Ende. Danke, Malisett, für diese Einblicke in dein wirklich facettenreiches Leben. Also es war wirklich toll und wirklich sehr imposant und sehr beeindruckend. Auch danke für deine Empfehlung für Hamburg. Ich nehme das mal mit Kongressen und Messen, dass man da noch mal ein bisschen vielleicht stärker auch interveniert.
Kongresse wären attraktiv. Ja. Hamburg ist so eine schöne Stadt. Wir bieten so viel. Da könnte man wirklich Kongresse, die bringen Geld. Die Leute bleiben, kommen mit dir, gehen einkaufen. Ich weiß das von San Francisco, die so viel Kongresse
haben. Ich nehme das mit. Danke, Malisett, für das interessante Gespräch. Das war der Podcast Hamburg schnackt vom Tourismusverband Hamburg. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hören Sie wieder rein. Dankeschön. Bis bald.
Das war Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk. Powered by Mahoin!